Jetzt, wo das Tier ein ganzes Jahr mit Brenner umhergezogen und sozusagen zu seinem Lux geworden war, hatte sich die Lage jedoch geändert. Das hatte zum einen sicher mit dem Auswilderungskandidaten selbst zu tun, der als Jungtier ein sehr putziges Bild abgegeben hatte, wenn er neben Brenner einhertapste und dem Parkranger besser gehorchte als Sepp Angerer, jeder seiner aufwendig abgerichteten Jagdhunde. Einige ganz Mutige hatten sogar gefragt, ob sie den Luchs streicheln durften, wenn Brenner mal wieder wie selbstverständlich mit ihm über den Berchtesgadener Marktplatz spazierte. Und das Tier hatte es jedes Mal ohne Murren über sich ergehen lassen und auch gegenüber kläffenden Pinschern und Modehunden nie eine aggressive Regung gezeigt. Vor allem aber lag die allgemeine Akzeptanz oder zumindest stillschweigende Duldung, die dem bisher nie gewagten Experiment entgegengebracht wurde, natürlich an Brenner. Der kernige Naturbursche und einstige Bauernbub hatte früher schon durch manche Tat den Respekt oder sogar die Bewunderung der Einheimischen gewonnen. Und obwohl er nie am Königsschießen oder ähnlichen Veranstaltungen teilnahm, wuchs bis heute jeder junge Kerl aus Berchtesgaden und den umliegenden Gemeinden im klaren Bewusstsein auf, dass er sich in keiner der Disziplinen, die bei der ländlichen Jugend gerne als Ausweis besonderer Männlichkeit angesehen wurden, nur annähernd mit ihm messen konnte. Auch jetzt bot Brenner mit seinem Lux, dem er nie einen anderen Namen gegeben hatte, wieder einen Anblick, der zwar wie aus einer anderen Welt wirkte, dabei aber von so zauberhafter Freundschaft zwischen Mensch und Tier zeugte, dass es für das Projekt und die Berichterstattung darüber eigentlich nur von Vorteil sein konnte. Vom schlichten Raufen waren die beiden abgekommen und amüsierten sich mit Scheinangriffen, bei denen der Lux in hohen Sprüngen auf Brenner zuflog und dieser ihn im letzten Moment beiseite schob oder wie ein Judoka über den eigenen Körper katapultierte. Das Spiel war ungestümer und akrobatischer als ähnliche Szenen mit Raubkatzen, die man aus dem Fernsehen kannte. Und der sehnige Parkranger bewegte sich so geschickt, dass es fast eher wirkte, als würden zwei halbstarke Luchsgeschwister ihre Kräfte miteinander messen. Auch Brenners wuchernder blonder Bart und Haarschopf fügten sich in diesen Eindruck, ebenso wie die paradieshafte, von goldenem Licht überflutete Bergwiese, auf der sich das Ganze abspielte. Der Kameramann, der vorhin tapfer draufgehalten hatte, bevor das Tier über ihn hinweggesetzt war, wie über ein Jägerzäunchen, ließ sich keine Sekunde der märchenhaften Darbietung entgehen. Der andere jedoch musste erst von der begleitenden Reporterin an seine Pflichten erinnert werden, bevor er aus dem Staunen aufwachte. Über der Lichtung lag die gleiche Stille, wie sie vorhin vor dem Öffnen der Transportbox geherrscht hatte. Statt mit professioneller Anspannung und Erwartung war sie nun aber mit andächtiger Verzauberung und Versenkung erfüllt. Selbst die frechen Alpendohlen hatten sich unweit der Stelle, wo Brenner mit seinem Lux spielte, auf einem verdorrten Bergahorn niedergelassen und schienen dem Scheinkampf der beiden aufmerksam zuzusehen. »Bei dem Fall heute liegt die Sache etwas anders«, antwortete die Parkdirektorin schließlich auf die gestellte Frage. »Und auch das erleben wir leider nicht zum ersten Mal. Durch das Internet ist es für Wilderer nicht nur leichter geworden, mit illegal erbeuteten Trophäen zu handeln, sondern auch mit Körperteilen von Tieren, die aus anderen Gründen gekauft werden.« Steinböcke wurden in früheren Zeiten zum einen wegen ihres Fleisches gejagt, zum anderen aber, weil sich mit den schönen und starken Geschöpfen alle Art von Aberglauben verband. Die Hörner wurden zum Beispiel zu Pulver zerrieben und als Potenzmittel verkauft. Das Blut galt als Mittel gegen Blasensteine. Wie bei vielen Wiederkäuern bilden sich bei Steinböcken außerdem oft größere Magensteine, sogenannte Bezuarsteine, von denen man vor allem in der chinesischen Kultur immer noch glaubt, sie könnten gegen Vergiftungen schützen. Noch größere Mythen ranken sich um eine verknöcherte, kreuzförmige Sehne im Herz der Tiere, das sogenannte Herzkreuz. Als Anhänger um den Hals oder auf andere Weise am Körper getragen, soll sie den Besitzer unverwundbar machen und ihm übermenschliche Kräfte verleihen. Sie machte eine kurze Pause, damit die Journalisten besser mitschreiben konnten. Gleichzeitig dachte sie mit leichter Wehmut daran, dass die erfolgreiche Luchsauswilderung angesichts der neuen Entwicklungen wahrscheinlich zur Randnotiz verkommen würde. Aufgrund der abgesägten Hörner und Wunden der Tiere nehmen wir an, dass auch der heutige Fall eher in diese Sparte fällt, erklärte sie, ihr Blick erneut kurz nach hinten zu Brenner und dann hinüber zu Weihrauch gehend. Wenn Trophäen das Ziel sind, wird normalerweise der ganze Kopf mitgenommen. so wie bei den tragischen Ereignissen, die sich damals in Annaberg zugetragen haben. Heißt das, jemand hat die Steinböcke getötet, um all diese Körperteile im Internet zu verkaufen? Fragte der Redakteur vom Traunsteiner Tagblatt, den sie bereits von anderen Terminen kannte. So eine Art Organhandel für Wunderheiler? Ja, davon müssen wir wohl ausgehen, erwiderte Stoll mit bedächtigem Nicken. Allerdings gibt es in diesem Fall noch eine Besonderheit, die auch für uns neu ist. Die Exemplare wurden nicht mit einem Gewehr oder einer anderen Feuerwaffe zur Strecke gebracht, wie es sonst eigentlich die Regel ist. So wie die Verletzungen aussehen, ist es äußerst wahrscheinlich, dass man sie mit Pfeil und Bogen erlegt hat. Nach Stolz verblüffender Mitteilung herrschte kurz Stille im Konferenzraum des Nationalparkzentrums und mehrere Journalisten blickten verdutzt von ihren Blöcken auf. Am schnellsten verarbeitete das Hirn des Kronstadt-Reporters das kuriose Detail, der sich offenbar auch auf seinen Sinn für Humor etwas einbildete. »Was soll das heißen?« fragte er, legte demonstrativ den Kopf schief und zog die Stirn in Falten. »Sind die Tiere etwa von Indianern erlegt worden?« Bevor Stoll antworten konnte, schaltete sich erneut Weihrauch ein. Der Hauptkommissar hatte bereits ein wenig recherchiert und außerdem mit Kollegen gesprochen, in deren Landkreisen Ähnliches passiert war. »Wenn Frau Stoll von Pfeil und Bogen spricht, dann hat das nur noch wenig mit dem zu tun, was man sich normalerweise darunter vorstellt«, erklärte er. »Heutige Bögen sind hochentwickelte Präzisionswaffen aus Carbon und anderen Hightech-Materialien, deren Geschosse mit Hilfe von Kabelzügen und Rollen auf eine Geschwindigkeit von fast 400 km/h gebracht werden und eine entsprechende Reichweite und Durchschlagkraft haben.« Googeln Sie mal danach und schauen Sie sich ein bisschen was zu dem Thema auf YouTube an. Dann werden Sie sehen, was ich meine. In den USA ist es ein richtig gehender Trend, mit solchen Bögen auf die Jagd zu gehen. Und auch in Spanien, Frankreich, Italien und vielen südeuropäischen Ländern wurden die Regeln dafür gelockert. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Bogenjagd verboten. Aber auch hier gibt es natürlich Sportsfreunde, die sich heimlich in dieser Richtung betätigen. Selbst mit Armbrüsten, Speeren oder Wurfäxten gehen manche auf die Armviecher los. Er schüttelte kurz den Kopf, zuckte mit den Achseln und fuhr dann mit einem leisen Seufzer fort. Ob das geschieht, weil die Leute das alles für besonders authentisch halten oder weil es einfach mal wieder was Neues ist, kann ich Ihnen nicht sagen, erklärte er. Das professionelle Wilderer Bögen benutzen ist allerdings eher ungewöhnlich. Trotz aller Fortschritte ist dazu nämlich noch sehr viel Geschick und Übung nötig. Besonders, wenn man gleich auf mehrere Stücke geht. Aber was kann es dann für einen Grund geben, dass es hier trotzdem so gemacht wurde? Hakte der Mann vom Traunsteiner Tagblatt nach. So wie Sie den Fall geschildert haben, scheinen die Tiere ja eher aus kommerziellem Interesse getötet worden zu sein und nicht aus Spaß an der Freude oder irgendeiner abartigen Experimentierlust. »Diese Frage haben wir uns natürlich auch schon gestellt«, antwortete Stoll, die in anderen Zusammenhängen bereits ein paar Mal mit dem Thema in Berührung gekommen war. »Tatsächlich kann es sein, dass der Bogen in manchen Situationen auch gewisse Vorteile bietet. Er ist zum Beispiel viel leiser, als es selbst mit Schalldämpfer möglich ist. So leise, wie man das aus Filmen kennt, sind die nämlich keineswegs.« Schon gar nicht bei Gewehren. Das ist bei einer heimlichen Aktion hier in den Bergen des Nationalparks, wo jeder Schuss laut von den Felsen zurückhallt, natürlich viel wert. Und auch anderes Wild wird so wohl weniger stark aufgescheucht. In manchen spanischen Nationalparks werden Bögen sogar bewusst von Wildhütern zur schonenden Dezimierung der Bestände eingesetzt, was für die Gesundheit der Tiere und zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts ab und zu notwendig ist. Unwillkürlich sah sie erneut zu Brenner nach hinten, den sie oft genug für ähnliche Maßnahmen im Park eingesetzt hatte, wenn auch mit herkömmlicher Ausrüstung. Eine Zeit lang war er seiner Pflicht mit so grimmiger Effizienz nachgekommen, dass es ihr fast ein bisschen mulmig dabei war, aber inzwischen schien sich das zum Glück gelegt zu haben. Als Stoll nach hinten blickte, bemerkte sie, dass Fendt von ihrem Platz in der Ecke zu dem Parkranger hinübergegangen war und sich flüsternd mit ihm unterhielt. Die hübsche Blondine mit dem offenen Gesicht und dem gesunden Körperbau einer Almhirtin wirkte beunruhigt und erregt, was unschwer an der Rötung ihrer hohen Apfelwangen zu erkennen war. Stoll sah, dass auch Weihrauch, der Fens Patenonkel war oder sonst irgendwie zu ihrem Kreis zählte, mit gerunzelter Stirn zu den beiden hinüberschaute, sprach dann aber weiter. Freunde der Bogenjagd betonen auch immer wieder, wie schnell aufgrund der extrem scharfen Spitzen der Pfeile, welche den Körper wohl meist komplett durchschlagen, der Tod eintritt, zumindest wenn der Schuss präzise gesetzt wurde, erläuterte sie. Speziell im heutigen Fall wäre ein weiterer Vorteil die geringere Gefahr, kostbare innere Teile zu verletzen. Gewehrpatronen, die für so robustes Wild wie Steinböcke eingesetzt werden, haben meist ein relativ hohes Kaliber und zerlegen sich beim Aufprall oder gehen auf wie ein Pilz, wodurch sie sehr viel Schaden anrichten. Trotzdem ist es so, wie Herr Weihrauch gesagt hat, wer mit einem Bogen für derartige Zwecke einen Steinbock erlegen will, der macht es sich nicht gerade leicht. Das erfordert einen sehr hohen Grad an Virtuosität im Umgang mit diesem Tötungsinstrument, der beim gleichzeitigen Erlegen von drei Tieren schon fast ans Sagenhafte grenzt. Sie machte eine kurze Pause und wendete den Blick wieder den aufmerksam lauschenden Journalisten zu. »Das sage ich jetzt aber nur unter drei«, ergänzte sie schnell, »und bitte Sie inständig, es nicht in Ihre Berichterstattung aufzunehmen. Auch Wilderer prahlen nämlich gern vor Gleichgesinnten mit ihren Heldentaten. Und wenn man sie in der Öffentlichkeit als Meisterschützen feiert, dann ermutigt man damit nicht nur sie, sondern im schlimmsten Fall auch irgendwelche irregeleiteten Fans und Nachahmer.« Erneut warf sich die Parkdirektorin vor, nicht genau genug auf ihre Worte geachtet zu haben. Sie erinnerte sich an all die Geschichten über den Jensei, die sie in den Zeitungen gelesen hatte und wie darin trotz der beflissenen Distanzierung von solcher Art der anachronistischen Trophäen und Tötungslust immer auch eine gewisse Bewunderung für den eigensinnigen Wildererkönig mitschwang. Tatsächlich wirkten inzwischen die meisten Journalisten im Raum, als sei ihr Bedarf an berichtenswerten Details gesättigt und als könnten sie es jetzt kaum abwarten, sie in lesetaugliche Form zu gießen. Schon klappte der Erste seinen Laptop zusammen und strebte dem Ausgang zu, der sich links neben dem langen Tisch befand, an dem Stoll und Weihrauch saßen. Stirnrunzelnd blickten viele der restlichen Anwesenden ihrem Kollegen hinterher, unsicher, ob sie es ihm gleich tun sollten oder dann vielleicht riskierten, etwas Entscheidendes zu verpassen. Da erhob sich plötzlich eine resolute Frauenstimme aus den hinteren Stuhlreihen. »Und was ist mit dem Luchs?« Die Stimme gehörte zu der rothaarigen Journalistin, die vorhin so zielstrebig auf Brenner zugeschritten war, es dann aber aufgrund der veränderten Situation nicht mehr geschafft hatte, ihm tatsächlich näher zu kommen. Auch jetzt schien die attraktive Mitzwanzigerin die Absicht, die Herlinger ihr unterstellt hatte, noch nicht vollständig aufgegeben zu haben. Zwar richtete sie ihre Frage an Stoll, drehte sich dann jedoch sofort mit aufmerksamer Miene zu dem Parkranger um, dessen verspätetes Hinzustoßen zu der Stellungnahme ihr offensichtlich nicht verborgen geblieben war. Sofort wendeten sich auch viele andere Journalisten zu dem Parkranger um, der sich immer noch in seiner seltsam intensiv wirkenden Unterredung mit Dr. Fent befand. Tatsächlich trug die junge Ärztin eine Miene, als sei sie bei etwas Ungehörigem ertappt worden, als ihr die Stille schließlich auffiel. Brenner hingegen blickte mit einem ähnlichen Ausdruck wie am Morgen in den Saal, als bemerkte er die vielen Menschen gerade wieder zum ersten Mal und als wisse er ohnehin nicht recht, was sie alle dort eigentlich trieben. »Nur zu, Herr Brenner«, sagte Stoll über die Köpfe hinweg, »die Frage scheint an Sie gerichtet zu sein. Müssen wir fürchten, dass dem pinselohrigen Schützling, den Sie mit so viel Mühe und Herzblut aufgezogen haben, etwas Ähnliches zustößt?« »Nein«, »der Luchs ist nicht in Gefahr«, erwiderte der Parkranger und wirkte dabei durch die unbedarft anmutende Verwendung des Namens, den er sich für seinen Gefährten angewöhnt hatte, noch mehr wie der Wilde, der er im Grunde seines Wesens vielleicht wirklich war. »Luchs kann auf sich aufpassen«,